Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, heute haben der Jörg Schumacher und ich, hallo Jörg.
Ja, hallo auch von mir.
Eine ganz besondere Gästin, nämlich auch eine internationale Gästin bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr auf Frau Dr. Lea Moliterni. Da musste ich tatsächlich einen Moment nachgucken. Lea, wir kennen uns schon so lange, dass wir bei dem Fundraising-Duo ja schon von Anfang an sind. Lea, herzlich willkommen bei Neustift.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, an diesem wunderbaren Dezembertag mit euch zu sprechen.
Und die Zuhörerinnen und Zuhörer hören ja auch, woher du kommst, nämlich nicht aus Norddeutschland, sondern aus der Schweiz. Du bist beim Zürcher Roten Kreuz unter anderem für Nachlass und viele andere Themen zuständig, aber dazu kommen wir sicherlich gleich.
Lea, du bist Stiftungsrätin, Historikerin, du bist im Großspenden-Fundraising und Nachlassberaterin. Du bist überall unterwegs, nicht nur in der Schweiz. Stellt sich natürlich die Frage, welche Aufgabe, welche Herausforderung ist dir am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß?
Boah! So eine gemeine Frage. So eine gemeine Frage. Das ist wie wenn du eine Bibliothekarin fragen würdest, was denn ihr Lieblingsbuch wäre, ne? Genau, ja. Ja, nee, aber es ist natürlich ein Steilpass, den du mir da gibst, gell? Also ich glaube einfach, es gibt sicher immer wieder Phasen, wo, ich würde jetzt mal sagen, gewisse Aufgaben oder Jobs halt einfach gerade mehr Zeit erfordern. Und meine Haltung ist sowieso überall, wo man sich reinkniet. Ich hoffe, dass man dem so im Standarddeutschen auch sagt, so innerknüle, ne, um mal den Schweizer Bonus wieder zu Beginn gleich reinzubringen. Dann, ich glaube, mit dem, was man sich dann beschäftigt, das macht ja dann auch Freude, ne? Und gerade das Nachlass-Fundraising oder wie wir es im Deutschen sprechen, eher vom Legate-Fundraising. Ich glaube, es ist im norddeutschen Raum eher weniger gebräuchlich, dieser Ausdruck. Wir machen ja auch selber Beratungen in der Schweiz und das ist sicher etwas, ne? Rein vom Thema her kann das manchmal auch, können auch schwere Gespräche sein. Also schwer, dass sie einfach sehr emotional sind oder jemand, ich bin eine der ganz wenigen, die Nottestamente macht. Also man kann mich eigentlich innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit buchen für eine Beratung. Ich mache das eigentlich immer möglich, auch wenn ich im Kloster bin. Ich habe auch hier schon Nottestamente gemacht. Das steckt man so nicht immer einfach weg.
Ja, du sagtest gerade eben, Lea, dass du auch Beratungsgespräche führst. Anders als in Deutschland, magst du vielleicht für die Nicht-Schweizer HörerInnen uns kurz den Unterschied aus deiner Sicht zwischen dem Legate-Fundraising in der Schweiz und in den anderen deutschsprachigen Regionen aufzeigen?
Kann ich gerne machen. Legate, gleich eine Wortklärung. Ich habe nämlich letzte Woche ein Webinar gegeben in Frankfurt und habe erst am Schluss hat jemand gesagt, nach einer Stunde, Entschuldigung, was ist denn eigentlich ein Legat? Da habe ich gedacht, also hätte ich doch das zu Beginn sagen müssen. Ja, es ist ein anderes Wort für Vermächtnis. Man kann ja testamentarisch eine Erbschaft an einer gemeinnützigen Person und wir gehen jetzt ja gleich auf dieses Thema. Wir alle arbeiten ja in der Welt der Philanthropie und der Gemeinnützigkeit kann man ja Organisationen, Vermächtnisse, eben Testamentsspenden machen oder Erbschaften. Der Unterschied in der Schweiz ist, dass wir wirklich bis und mit, also der Erbvertrag selber, der muss dann noch notariell sozusagen beglaubigt werden, aber die ganze Beratung, die dürfen wir juristisch machen. Es braucht also keine ausgebildete Juristin oder ein Jurist zu sein. Und das finde ich jetzt sehr interessant, wir sind ja auch schon in medias res sozusagen. Ich staune, wie viel wenige, ich kenne jetzt vor allem den Deutsch-Schweizer Markt, aber den kenne ich sehr gut, wie wenige eigentlich wirklich selber, die Fundraiserinnen, selber die Beratungen machen, sondern vielleicht das Vorgespräch machen und das dann weitergeben, ne? An eine Juristin und an einen Juristen. Und ich merke etwas, was wir, glaube ich, wirklich anders machen. Wir sind so nahe dran. Ich meine, es gibt Familien, Andreas, das kennst du, die begleite ich seit 20, 25 Jahren. Ne? Ich bin deren Philanthropieberaterin. Man hat so eine enge Beziehung und die gebe ich ja dann nicht weg, sondern diese Personen haben ja das Vertrauen zu mir. Ganz unabhängig, ob sie dann uns berücksichtigen oder nicht, das spielt dann ja auch keine Rolle in diesem Moment. Und diese Beziehung dann aufgeben an eine Anwältin, an einen Anwalt, wo die Beziehung noch gar nicht da ist, sehr, sehr häufig springen dort die Testierer ab, weil sie merken, na, ich fühle mich einfach nicht mehr aufgehoben. Na, es braucht diese Vertraulichkeit.
Was glaubst du, ist für einen Fundraiser, eine Fundraiserin im Legate-Bereich am wichtigsten?
Nicht Und
aufgeben.
warum sind die Kollegen so schüchtern? Warum machen die das nicht? Warum geben sie das weiter? Haben sie Angst vor den juristischen Fallstricken?
Wenn ich so in der Arbeits, ich bin ja auch im Vorstand von all diesen Organisationen tätig, in den Fachgruppen. Wenn ich sie das frage, sind es verschiedene Gründe. Das eine ist sicher der sehr, sehr große Respekt davor, eine profunde juristische Beratung anzubieten. Genau, oder? Man hat dann so die berühmten Bundesgerichtsentscheide. Ich nehme an, das gibt es in Deutschland auch, die allerhöchste Gerichtsebene. Na, ne, man möchte dann schon nicht da irgendwann mal so auf einem Gericht landen, weil mal das Komma falsch geschrieben hat und dann war es eben halt doch mit den Zinsen nun nicht ohne die Zinsen. Ich rede jetzt von Hypothekarzinsen, wenn es um Liegenschaften geht.
Was sind die Zutaten, die man braucht für erfolgreiches Fundraising im Legate-Bereich?
Also das eine ist sicher, und da hilft jetzt, glaube ich, eigentlich, ich habe bereits mein Master und meine Promotion in einem rechtshistorischen Gebiet gemacht. Das heißt, also die Juristerei per se, vor der habe ich keine Angst. Im Gegenteil, ne, dass ich glaube, da braucht es wie so auch eine gute Portion, dass man wie wissen muss, wie man mit solchen Gesetzestexten arbeitet. Und das andere ist, ich habe ein Wahnsinnsglück, dass ich einen unglaublich engagierten Pro bono heißt, der ehrenamtlich für uns arbeitet, einen Anwalt mit auch Notarpatent, der mir die kniffligen Fälle überprüft.
Was glaubst du, ist eine hervorstechende Eigenschaft, die du hast?
Ich hoffe, dass dieser Podcast mindestens bis heute Abend um 10 geht, ne? Wenn man guckt, dass jetzt Viertel nach 4 ist. Ja, es ist natürlich eine Wahn, nee, es ist einfach eine Wahnsinnsleidenschaft. Ich glaube, ich hatte das riesige Glück, im richtigen Moment ist ein richtiges E-Mail bei mir auf dem Tisch gelandet. Ne? Manchmal gibt es diese Momente. Aha, nee, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass das in Deutschland auch so ist, dass sie auch diese Knöpfe hat, wo man draufdrücken kann, den
Den Hausnotruf,
Notrufknopf.
genau,
Genau, wie nennt
Hausnotruf.
ihr den? Hausnotruf.
Hausnotruf,
Ja.
ja.
Und bei uns heißt der Rotkreuzknopf, ne? Der Notrufknopf. Und alle die Personen, die bei uns neu diese Dienstleistung beziehen, bekommen so ein nettes Schreiben: Willkommen in der Rotkreuzfamilie. So. Und dann hat eine Woche, bevor der Lockdown in der Schweiz verfügt wurde, eine Frau eine E-Mail geschrieben, die hatte soeben diesen Knopf erworben und schrieb zurück: Herzlichen Dank für die netten Willkommensworte. Ich bin seit 1947 Teil von der Rotkreuzfamilie und schreibe diesen einen Satz, der doch mein Leben dann so ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie ich als 17-jährige junge Rotkreuzschwester vom Berner Oberland, wirklich von der Alpenregion, mit dem Zug ins zerbombte Wien gefahren bin und diese Trümmerkinder in die Schweiz geholt habe zur Erholung. Und dann schreibt sie den zweiten Satz und der hat mich dann komplett animiert, nämlich das Erste zu machen, was ein guter Fundraiser macht, das Telefon in die Hand zu nehmen. Sie hat geschrieben, wir hatten gar nicht so viele Arme, um diesen Kindern Nähe zu geben. Und ich bin zwar Historikerin, sogar promovierte Kriegshistorikerin, aber gell, wenn man so ein Schreiben erhält, das macht schon was mit einem und das lernt man eben nicht an der Uni. Ich habe diese Frau angerufen, ist eine der letzten noch lebenden Zugbegleiterinnen, die diese Züge begleitet hatte, diese Kinder, das waren immer 500 Kinder pro Zug während der ganzen Kriegszeit. Sie selber hat ab 1947 begonnen, diese Aktion ging bis 1956 und es wurden 200.000 Kinder in die Schweiz geholt, Ferien vom Krieg, dass sie einfach in der Schweiz aufgepäppelt werden konnten. Für etliche waren das überlebenswichtige Monate. Ja.
Wie war das Telefonat mit der Dame?
Diese Frau, die war so unglaublich, weil sie so präsent war. Sie war körperlich damals bereits 94, bereits nicht mehr sehr mobil. Die hatte, und das ist ja ein Teil von meiner Nachlasskampagne dann geworden, das war wirklich eine Art, die Geburtsstunde von etwas, was ich ja noch gar nicht wusste, dass mal werden würde, nämlich die erste nationale, wirklich Legate-Kampagne, die cross-medial war, die war sofort in der Vergangenheit, ne? Diese Erinnerungen sind ja wie eigentlich wissenschaftlich gesehen die Vergegenwärtigung von der Vergangenheit. Also sie war sofort in der Vergangenheit drin. Sie war sofort wieder dieses 17-jährige Mädchen, das 47 in diese zerbombten Städte, sie auch viel nach Berlin gefahren, nicht nur Wien. Das war für uns beide wirklich so eine Sternstunde. Da trafen zwei Frauen aufeinander mit gut 45 Jahren Unterschied im Alter, aber das war so stark diese Verbindung und ich durfte sie dann gerade noch besuchen gehen, bevor dann ja der Lockdown war. Hatte dann einen Zeitungsartikel geschrieben, die Zeitzeugin. Ja, wo ich dann unten so ganz ein kleines Einzeilersatz geschrieben habe, kennen Sie vielleicht noch irgendjemand, der mal mit so einem Zug gefahren ist? Und die Zeitung kam in 180.000 Schweizer Haushaltungen, Zürcher Haushaltungen. Und um 11 Uhr rief die Telefonistin an und sagte: Was ist eigentlich los? Ich komme gar nicht mehr nach mit Telefonieren. Wir waren ja alle dann schon zu Hause. Es rufen alles Menschen an und sagen irgendwas von einem Zug und dass sie mit dir sprechen wollten. Ja, und da hatte ich was losgetreten. Ne? Ja. In diesem ersten Jahr, Jörg, hatte ich mal hin zu einem Etwas. Ich wusste gar nicht, was ich mache. Ich wusste einfach, als Historikerin muss man zuerst Grundlagen schaffen. Ne? Was ist das überhaupt mit diesen Zugkindern? Aha, das ist die Rotkreuz, die SRK Kinderhilfe. Aha, das sind 200.000 Kinder gewesen. Ne? Und es war mir bewusst, so vom USP her, also vom Alleinstellungsmerkmal, das Rote Kreuz hat eine sehr positiv besetzte Geschichte mit Henri Dunant. Und ich darf das hoffentlich hier in diesem Podcast so offen sagen, die Schweiz hat ein anderes Verhältnis zu ihrer Geschichte wie die Deutschen zu ihrer Geschichte. Bei uns ist Geschichte, was auch Nachteile hat, nur durchwegs positiv besetzt. Dafür sind wir nicht sehr selbstkritisch. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ich habe mal überhaupt mal ein Recherchedossier gemacht, dann habe ich mal erste Gespräche geführt und es stellte sich dann rasch heraus, ich mache ja keine Geschichtskampagne, ne? Ich werde nicht für das bezahlt. Ich werde bezahlt, dass ich für das Zürcher Rote Kreuz Spenden reinhole. Und zwar solche, die möglichst viele Null haben. Ich bin eine klassische Großspenden-Fundraiserin und eine Nachlassberaterin. Und ich habe dann dem Vorstand mit viel Mut bin ich angetrabt und gesagt, ich habe eine Idee. Ich möchte mit der Zugkinder, ich möchte eine Zugkinderkampagne machen. Geschichte ist nur das Mittel, das ich anwenden möchte. Ich möchte Menschen, wenn ich bei den Nachlassberatungen, Wir reden sowieso immer von der Vergangenheit. Wir reden immer, was den Menschen wichtig war in ihrem Leben und was sie weitergeben möchten. Und ich meine, also diese Kombination, meine ich jetzt mal, das Zusammentreffen mit dieser Frau, dieser Zugbegleiterin, ich die Historikerin bin und Nachlassberaterin bin und dann noch so Filmfreunde habe, hat dann einfach eigentlich alles ein bisschen
Aber
ergeben.
Bevor du uns erzählst, was dein Vorstand mit deiner Idee gemacht hat, war das Thema Zugkinder vergessen in der Schweiz? War das gar nicht mehr präsent?
Ja, genau. Es war, das ist eine sehr berechtigte Frage, Andreas. Ich würde mal sagen, sie war nicht nur vergessen, diese Geschichte, sie war noch gar nie ein Thema. Sie war so in einem ganz, ganz engen Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, aber es gab irgendwie 4 Aufsätze darüber in Journals, also in sehr, sehr guten Journals selbstverständlich. Und es gab geschätzt etwa 3 Monographien. Monographien sind historische Fachbücher, die sich nur einem Thema widmen. Einem immens wichtigen Thema. Es war einfach in der Forschung nicht Teil, oder nicht Teil eines Forschungsdiskurses. Das Rote Kreuz, und das finde ich auch richtig, ist ein humanitäres Hilfswerk. Das ist unser Kernauftrag, nicht Geschichtsforschung zu betreiben.
Das wäre ja die Frage, weil 60, 70 Jahre nach diesen Zugkindern dem Vorstand eine Idee auf den Tisch zu legen, ist ja schon
mutig.
Wagemutig.
Mutig. Mutig. Also was ich vielleicht sagen darf, ist, ich hatte schon das Nachlass-Fundraising aufgebaut gehabt beim Zürcher Roter Kreuz. Ich würde jetzt mal sagen, mein Vorteil war, dass ich sehr erfolgreich war. Dass einfach die Maßnahmen, die ich ergriffen hatte, ich bin 2013 zum Roten Kreuz gekommen. Das wisst ihr selber, es braucht Jahre, bis man das überhaupt aufbaut. Ich hatte so ab 19 kamen so wirklich die großen Nachlässe schon rein, kamen eigentlich so wie halt die ersten Früchte meiner Beratungen. Die haben mir immens Vertrauen gegeben, das ist so immens. Und der zweite, würde ich sagen, ausschlaggebende Punkt, dass sie Ja gesagt haben, ist, ich wusste, wie man das finanziert. Na, das ist halt der Vorteil einer Großspenden-Fundraiserin, dass man eher weiß, wie man einen Film finanziert.
Und okay, und das wäre ja die Frage, Jörg, wahrscheinlich, die dich genauso interessiert wie mich. Was ist denn jetzt diese Kampagne? Aus was besteht sie? Wir hören von einem Film, wir hören aber auch von dem Thema Nachlasse und Legate, wir hören von Tausenden von SchweizerInnen, die bei dir angerufen haben. Ja. Wie wird daraus jetzt eine Kampagne?
Genau, in medias res. Das erste ist, ich habe, und Geld, das macht man immer mit einem Team. Also ich war einfach ein Mosaiksteinchen in einem wahnsinnigen Zahnrad, oder nehmen wir wie immer ein Zahnrad. Ne? Wir haben ja, ich musste mir bei sehr vielen, ich habe diese Kampagne ganz grundsätzlich auch zu zweit konzipiert mit Maria Steinbauer, die während 10 Jahre meine linke und meine rechte Niere war, weil wir so eng miteinander zusammengearbeitet haben. Du, wir haben uns in ein Kloster eingesperrt. 2 Tage, also 36 Stunden, auch, glaube ich, mit mehr wie einer Flasche Wein, und haben eine Kampagne von A bis Z durchgedacht. Und unsere Marketingkollegen sagten, das macht man nicht so, ne? Man geht nicht einfach, man muss nicht das Gefühl haben als Fundraiser, dass man da 1,5 Tage ins Kloster geht und schwupp kommt was raus. Aber das haben wir gemacht. Und wir haben so einen Maßnahmenplan gemacht. Wir wussten, wir möchten einen digitalen Teil haben. Wir wussten noch überhaupt nicht, wie wir das machen. Wir wussten, wir möchten eine digitale Donor Journey machen. Wir wussten auch, in der Schweiz hatte das noch niemand gemacht. Wir hatten also keine Vorbilder im guten wie im schlechten Sinn. Wir hatten einfach eine Agentur, die Get Unique, die sagte, wir möchten das mit euch machen. Also wir haben sie angefragt, die haben sofort gesagt, wir machen das mit euch, ihr seid die First Mover. Wir wussten auch, dass ich eine starke Präsenz habe, wenn ich auftrete auf Bühnen. Das heißt, wir wussten, wir werden wie das nutzen müssen, dass ich Leute begeistern kann. Das heißt, es muss auch ein Live-Element mit Anlässen haben, oder wo ich dann unter anderem zum Beispiel den Film zeige, aber auch etwas über das Thema halt erinnern, weitergeben mit Podiumsgästen, wo ich ganz ehrlich ja dann, also in der Schweiz ist das, ich weiß nicht, in Deutschland zum Teil vielleicht unterschiedlich. Wir haben doch eine, in diesen letzten Jahren hat es einen Paradigmenwechsel gegeben. Heute über Sterben zu sprechen, ist nicht mehr dasselbe Tabu wie früher. Heute über Testieren, also das Verfassen eines rechtsgültigen Testamentes zu sprechen, da spürt man wirklich, da ist ein Wandel im Kommen. Wir haben aber auch gemerkt, ja, wir müssen auch ganz klassische Public Mailings machen, ne, in der wir hübsche Bilder von den Zügen, von diesen kleinen Kindern, die da irgendwie mit ihrem Bündel am Bahnhof stehen und dann die Quote nebenan, 80 Jahre später, das Rote Kreuz wurde zum Notproviant meines Lebens, geben auch sie weiter. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben wirklich eigentlich. Darum ist es eine crossmediale Kampagne geworden. Wir haben etwa 10 verschiedene Elemente über 2 Jahre ausgespielt, bis und mit eine historische Zeitung verfasst, die unser Public Fundraising um sage und schreibe 25% übertroffen hat, unser langjähriger Schritt. Wir haben aber auch Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Letzte Woche durfte ich vor allem Einblicke, auch, ich habe es dann nicht in eine gescheiterte Kampagne, aber ich habe auch gesagt, wo wir riesen Fehler gemacht haben. Hochkomplexe, durchgetaktete digitale Donor Journey mit ganz vielen interaktiven Elementen. Wir haben völlig die Menschen verloren, die waren völlig überfordert. Das war wie wenn du irgendwie dir noch nie im Leben in einem Starbucks warst und dir nur an dich nur an Filterkaffee gewöhnt bist und jetzt gehst du in Manhattan in ein Starbucks. So müssen sich unsere Leute gefühlt haben, ne?
Oder in Zürich am Hauptbahnhof, da ist auch ein Starbucks.
Oder in Zürich am Hauptbahnhof. Genau, das ist noch ein bisschen teurer.
Ja, du darfst wahrscheinlich nicht alles sagen, aber vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal verraten, wie erfolgreich war diese Kampagne? Lässt sich das in Zahlen ausdrücken?
Genau, ja, also es gibt Dinge, die ich sagen darf, andere Dinge, die ich nicht teile, aber was ich sagen kann, wir haben, und das Ziel war ja bei der Kampagne, und das muss man immer wieder sagen, dass wir Leads generieren von kalten und von warmen Spendern, die dann bereit sind, uns im Testament, also uns im Testament zu berücksichtigen. Ne? Die Kampagne, ich habe sie erst eben jetzt dieses Jahr im Mai beendet, also beendet. Sie läuft immer noch so als Grundrauschen mit, aber ich bewerbe sie nicht mehr aktiv. Und was ich sagen darf, aus diesen 1,5 Jahren Laufzeit, wie sie gelaufen ist, haben wir 6 Legate erhalten. Lange Leben möge den Menschen beschieden sein. 2 Personen sind bereits verstorben von diesen 6 und beide haben ihm, würde ich mal sagen, hohen sechsstelligen Bereich Legate gebracht, ja.
Warum war das so ein Erfolg, deine Kampagne? Also, ich habe jetzt gehört, dass das Marketing sagt, ihr wart viel zu intellektuell, das hätte man auch flacher machen können. Also nicht 2 Tage Kloster und eine Kiste Rotwein oder was immer ihr getrunken habt. Nein, aber es ist ja immer ein Risiko, so etwas, ne? Also, warum glaubst du, haben die Zürcher so auf diese Kampagne sich angesprochen gefühlt?
Mach wieder den Griff in die Trickkiste der Wissenschaft. Hartmut Rosa, ich finde einer der klügsten Soziologen zurzeit im deutschsprachigen Raum, der noch lebt, nennt es Resonanz. Dieses Resonanzprinzip, wo du mit Menschen, und zwar Resonanz hat ja seinen Hintergrund in der Akustik, wenn du nämlich auf dieselbe Schwingungs Welle gehst sozusagen. Also jetzt hoffentlich die Akustiker irgendwie am Podcast verdrehen jetzt hoffentlich nicht die Augen, weil ich das jetzt falsch erklärt habe, aber es geht eigentlich darum, dass du wie dich auf eine Wellenlänge. Die Menschen haben sich wahnsinnig gehört gefühlt. Die Menschen hatten das Gefühl, da hört mir jemand zu, da kennt jemand meine Geschichte. Und ich glaube, eines der ganz erfolgreichen Elemente war, wir hatten im Kloster, das war dann ein halbes Jahr später, haben wir uns wieder eingeschlossen, wieder 1,5 Tage und haben einen 38-seitigen kleinen Ratgeber produziert. Genau, Marketing-Team hat uns wieder gesagt, mein Gott, du kannst doch nicht und man muss das und so. Wir haben das aber gemacht, wahnsinnig erfolgreich. Und dort machen wir den Switch und sagen, es ist nicht unsere Geschichte, sondern es ist deine Geschichte. Also wir sitzen brav, ne? Dort sitzen wir natürlich. Es ist ihre Geschichte. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Was war Ihr wichtigstes Erlebnis? Wo haben Sie das tiefe Glück empfunden? Was möchten Sie weitergeben? Wo war es aber auch sehr, sehr schwierig? Was möchten Sie nicht mehr mit Blick im Rückspiegel nicht nochmals erleben? Und man weiß das aus der Forschung, dass Geschichte, Kunst und Musik wahnsinnig Menschen in einen resonanten Zustand versetzt, weil er etwas mit ihnen zu tun hat. Ne? Das nächste Mal, wenn ihr ins Museum geht und vor einem Bild oder vor einer Skulptur ergriffen seid, fragt euch mal, was hat das mit mir zu tun? Ne? Die hat irgendwie biografische, die weckt irgendwas in euch.
Aber nur noch mal zu meinem Verständnis. Also es waren die 200.000 Kinder, die jetzt ja irgendwie schon 90 Jahre alt waren, die aus Österreich, wahrscheinlich auch aus Deutschland gekommen sind. Die sind doch zum großen Teil danach wieder zurück. Also die sind ja nicht in der Schweiz geblieben. Ne? Das heißt, die Zielgruppen bei euch waren ja dann sicherlich die Menschen, die diese Kinder betreut haben und die anderen Älteren, die das noch irgendwie in Erinnerung haben. Oder habt ihr auch LegatgeberInnen, die selber betroffene Kinder waren?
Das war die Theorie. Die Theorie war, wir nützen jetzt den Umstand, dass so viele von diesen Kindern, viele von denen haben sich schon als Kinder geschworen, da komme ich wieder. Ne? In meinem Film hat es mehrere Leute, die sagen, ich wusste, in dieses Paradies möchte ich zurück. Ne? Und kam dann zurück. Es ist tatsächlich so, dass von diesen 180.000 Kindern, es gibt da keine Statistik dazu. Aber ich merke es natürlich an den Anrufen. Ich habe immer noch täglich Personen, die mich kontaktieren. Ich habe immer noch täglich, wenn ich den Film zeige, in einem Anlass, dass Leute aufstehen, gerade so unlängst wieder geschehen, in Zug und sagen, sich im Saal umgucken, so 400 Leute weinen und sagen, ich dachte, ich sei das Einzige in der Schweiz. Und dann steht jemand anders hochbetagt aus und sagt, nein, ich war auch so ein Kind. Ne? Also zurück zur Frage, wir dachten, das ist unsere Zielgruppe. Ne? Und dann haben wir gemerkt, die Leute, dann hat es wirklich so die Geister, die ich rief, um nochmals Goethe, den Zauberlehrling zu zitieren. Die Menschen da draußen waren grundsätzlich dermaßen aufgewühlt von dieser Kampagne, auch wenn sie keine Zugkinder waren oder nicht die Großmutter oder die Mutter oder das Geschwister oder die Tante oder selber oder, sondern sie waren durch die Fragestellung so berührt. Was macht Geschichte mit mir? Und die Frage nach, was ist eigentlich meine wichtigste Erinnerung und was hat mich geprägt? Wir haben es geschafft, dass wir Menschen einfach grundsätzlich sensibilisieren durften, um dieses Wort, das ja so nichts sagt, aber sehr viele Menschen wurden angesprochen, angeregt überhaupt durch die Frage, was ist mir wichtig?
Großartig. Gab es auch kritische Stimmen?
Ui, ja.
Ui. Was waren das für welche?
Von Seiten der jüdischen Community. Und das war eines, glaube ich, meiner schwierigsten Telefonanrufe überhaupt in meinem ganzen Leben. Es hat sich nachher wunderbar ergeben. Aber nachdem ich meinen ersten Artikel geschrieben habe, die Zeitzeugin, einfach das Gespräch über diese 94-jährige Zugbegleiterin, hatte ich auf der Seite so ein kleines Böckchen gemacht. In den Jahren 47 bis 56 kamen diese 200.000 Kinder. Und ich habe die nicht erwähnt in diesem Seitenstreifen, dass es während des Zweiten Weltkrieges schon mal eine SAK-Kinderhilfe gab, die dann aber abgebrochen werden musste. Und unter anderem waren da keine, weil das Rote Kreuz im Kriegsfall untersteht, das Rote Kreuz dem Bundesrecht. Und sie wird Teil der Armee. Und sie muss aus dieser Logik heraus, muss sie das sehr, sehr, sehr harte und sehr unmenschliche Verbot, dass Jüdinnen und Juden damals in die Schweiz einreisen durften, galt auch für das Rote Kreuz. Das heißt, Kinder durften nicht mit dem Zug reisen. Und das war ein unglaublich anspruchsvolles Telefonat, weil mich da eine sehr gut vernetzte Person darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich das nicht publiziert hätte. Das war die einzige Kritik, mit der ich aber sehr, sehr gut umgehen durfte. Ich habe sie dann auch eingeladen, den Film zu visionieren, bevor er rauskam. Das lief nachher alles in Minne. Es ist für mich total schön, dass ich auch regelmäßig diesen Film jetzt an jüdischen Schulen zeigen darf. Das Zweite, was auch kritisiert worden ist, jetzt nicht per se an der Kampagne, aber am Film ist, und das hat ein Dokumentarfilm an und für sich, ich habe nur sechs positive Fälle dargestellt. Aber in den Hunderten, aber Hunderten von Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich nie jemand gehabt, der mir gesagt hat, ich habe einen Übergriff an mir erlebt oder ich wurde als Arbeiterkind verdingt oder ich habe eine physische oder psychische Form von Missbrauch erlebt. Und das wurde zum Teil kritisiert, dass es einfach eine paradiesische Welt darstellt. Und ich habe dann immer gesagt, das ist so. Ich wäre die Erste gewesen, die das im Film aufgenommen hätte, wenn mir das jemand erzählt hätte, aber es hat niemand. Ja.
Lea, du hast ja auch gesagt, das Ganze war crossmedial, das heißt, es gab auch einen digitalen Part, beziehungsweise ist über Social Media gelaufen. Die Frage ist ja, das hat es ja vorher in der Schweiz so noch nicht gegeben. Wie seid ihr das angegangen?
Was, danke für diese Frage. Sie ist so wichtig. It's not about us, it's always about the donors. So, und das heißt,
Das war jetzt aber kein Schweizerdeutsch, ne?
das war kein Schweizerdeutsch, aber ich kann es gerne auf Schweizerdeutsch übersetzen, ne?
Ja, bitte,
Es geht
unbedingt.
nie
Komm.
um uns. Nie geht es um uns, es geht immer um den Spender und die Spenderin. Was sagen will, ist gerade bei der digitalen Journey fürchtete ich mich geradezu, dass meine Spenderinnen und Spender, dass die das nicht verstehen würden, weil ich es selber nicht verstanden hatte. Na, ich bin der totale Offline-Typ. Maria hingegen, meine rechte und linke Niere, die kauft sogar ihre Skier. Also im Internet, ne? Sogar ihr E-Bike kauft sie online und ich würde nicht mal einen Apfel im Internet kaufen. So, das heißt, wir waren das perfekte Paar für analog und digitales Denken und mich hatte die Kampagne das Digitale intellektuell überfordert. Ich habe ganz häufig nicht gewusst, was muss ich jetzt da drücken und wieso klickt und was passiert dann da? Und eigentlich wirklich traue dir selber, traue dir zu, dass du nämlich deine Zielgruppe sehr, sehr, sehr gut kennst. Und klar haben natürlich wurde mir gesagt, ja, aber hallo, 70% aller Seniorinnen und Senioren nutzen Facebook in der Schweiz und irgendwie 3/4 lösen ihr Zugticket bereits über die App. Aber ich kann euch sagen, zwischen ein bisschen Katzenvideos angucken im YouTube oder irgendwie die Enkelin tanzen sehen und eine ganz komplexe Testament ausfüllen mit Bausteinen digital. Das sind einfach die Welten. Traut euch selber wirklich auch kritisch zu sein. Im Nachhinein hätte ich kritischer sein müssen. Ich hätte viel früher bremsen müssen. Wir haben dann gebremst. Zum Glück haben wir gebremst. Das würde ich sicher mitgeben. Und das Zweite ist Nostalgie, von dem haben wir jetzt nämlich noch gar nicht geredet. Nostalgia Fundraising, this bittersweet feeling of the past, das ist ein unglaublicher Treiber. Na, also, das ist etwas, was ich jetzt viel mehr noch betonen würde, wenn ich jetzt die Kampagne nochmals machen könnte. Ich würde viel mehr noch zum Beispiel auch mit Musik aus jener Zeit arbeiten. Genau. Die Ideen gehen nicht aus.
Aber ein super Tipp zum Ende des oder mehrere Tipps zum Ende unseres Podcasts. Und ich bin sehr froh, liebe Lea, dass deine digitale Affinität zumindest für diesen Podcast gereicht hat, auch wenn du sonst noch nicht mal einen Apfel im Internet bestellen würdest. Lea, recht, recht herzlichen Dank für diesen Podcast.
Ich danke euch für die wunderbare Einladung. Danke.
Liebe Lea, auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, ein tolles Gespräch mit dir und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Juhu!
Und wir machen vorher sicherlich noch das Thema der Nostalgie wahrscheinlich. Aber es gibt ja so viele Themen mit Lea. Wir wollen jetzt nicht spoilern, was wir alles noch vorhaben werden. Also allen Hörerinnen und Hörern erstmal, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Podcast gehabt. Ich habe mit Jörg und Lea auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Also tschüss zusammen.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.